NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Das wird eine unruhige Woche für die Beschäftigten bei Kaisers Tengelmann. Die Supermarktkette schreibt tiefrote Zahlen und jetzt geht's um alles, um hunderte Filialen und zehntausende Jobs. Dazu haben wir gleich Einzelheiten. Wir beleuchten und kommentieren den Ausgang der Abgeordnetenhauswahl in Berlin und wir schauen nach New York und New Jersey. Die dortigen Bombenanschläge haben wohl doch einen terroristischen Hintergrund und der Hauptverdächtige ist heute gefasst worden. Unser Korrespondent weiß dazu mehr. Als erstes aber nach Wolfsburg. Dort hat heute der SPD-Konvent getagt. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: das Freihandelsabkommen CETA zwischen Kanada und der Europäischen Union. Die Parteiführung hat sich vorher schon sehr stark gemacht für CETA. Viele an der SPD-Basis sind oder waren dagegen. Volker Schaffranke hat das alles beobachtet. Dieser Parteikonvent war ja nicht öffentlich, aber es gab eine Pressekonferenz bis vor wenigen Minuten. Wie lautet denn der Beschluss der Delegierten, Volker?
Ja, die SPD hat sich mit 66% Mehrheit für CETA ausgesprochen, aber mit klaren Änderungen. Also CETA wird erst dann angewendet, wenn EU-Parlament und nationale Parlamente, also auch der Deutsche Bundestag, Ergänzungen machen konnten und diese sind rechtsverbindlich. Und dann soll es vor der endgültigen Entscheidung zu CETA einen ausführlichen Anhörungsprozess geben, an dem EU-Parlament, Bundestag und alle nationalen Parlamente, aber auch gesellschaftliche Gruppen beteiligt sind. Ja, ich würde sagen, das ist ein Punktsieg für SPD-Chef Gabriel und für den Wirtschaftsminister. Er kann mit neuen Forderungen jetzt nach Brüssel fahren. Und es war auch die kanadische Handelsministerin Freeland da. Die hat ihm schon zugesichert, dass man diese Änderungen aufnehmen wird.
Der Konvent, ich habe es gesagt, war ja nicht öffentlich. Sie haben trotzdem vielleicht das ein oder andere gehört. Musste Gabriel da ein Machtwort sprechen, damit es so kam?
Ja, die Basta-Zeiten aller Gerhard Schröder sind ja bei der SPD schon lange vorbei. Also ein Machtwort des Parteichefs hat die Genossinnen und Genossen selten beeindruckt. Gabriels Strategie war aus meiner Sicht eine andere. Er ist letzte Woche nochmal nach Kanada gereist und hat erreicht, dass die dortige Regierung diese rechtsverbindlichen Änderungen bei CETA überhaupt zulassen will. Also er hat mächtig geackert auf internationaler Ebene und hat als SPD-Wirtschaftsminister versucht, durch Reden und Werben sowohl bei den Kanadiern als auch bei den Gegnern in den eigenen Reihen auf diesen Kompromiss hinzuarbeiten. Und das scheint ihm ja jetzt gelungen zu sein. Er hat da wirklich alles in die Waagschale geworfen.
Heißt das im Endeffekt, CETA kommt anders und später, aber besser, zumindest aus Sicht von Sigmar Gabriel?
Ja, ich würde sagen, CETA kommt anders und später, das passt ganz gut. Es war ja geplant, dass CETA Anfang 2017 nach Bestätigung des EU-Parlaments erstmals angewendet werden kann. Ich bin jetzt unsicher, ob der Zeitplan zu halten ist. Die Kritiker haben zumindest eines erreicht. Mitte Oktober tagt ja der EU-Ministerrat und da sollte CETA schon vorläufig in Kraft treten. Und da haben viele CETA-Kritiker gesagt, nicht mit uns, denn sie hatten Angst, dass dann schon Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und dieser Schritt ist jetzt erstmal unterbrochen. Ich glaube, dass dieser Zeitplan so vielleicht, wie ich ihn eben geschildert habe, gar nicht mehr zu halten ist.
Volker Schaffranke war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. 6 Parteien sitzen in Zukunft im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Piraten mussten die Segel streichen. Dafür kommen jetzt FDP und AfD neu rein. Letztere mit besonders starken Ergebnissen im Osten der Stadt. Eins ist klar, Michael Müller bleibt regierender Bürgermeister. Die neuen Farben des Berliner Senats werden wohl rot-rot-grün, nach allem, was man erkennen kann. Und das macht dann auch Eindruck ein paar Straßen weiter bei Angela Merkel. Ihre und andere Reaktionen am Tag 1 nach der Wahl, zusammengefasst von Jens Wiening.
Es war eine Angela Merkel so emotional und persönlich, wie man sie selten erlebt. Wir schaffen das. Dieser Satz hat ihre vergangenen Monate so geprägt, dass sie ihn heute noch mal zum Thema machen musste.
Der Satz, wir schaffen das, ist Teil meiner politischen Arbeit. Er ist Ausdruck von Haltung und Ziel. Manch einer, und das zählt besonders, fühlt sich zudem von diesem Satz provoziert. Und so war der kurze Satz natürlich nie gemeint.
Sie übernahm Verantwortung für die Pleiten der CDU bei den letzten Landtagswahlen. Sie gab zu, dass sie die Flüchtlingspolitik nicht ausreichend erklärt hat, dass die Situation im vergangenen Herbst zeitweise außer Kontrolle war. Auch in Richtung CSU sagte sie dazu:
Wenn gemeint sein sollte, dass die Menschen schlichtweg keine Fremden, speziell keine Menschen islamischen Glaubens bei uns aufnehmen wollten, dann stehen dem unser Grundgesetz, völkerrechtliche Bindungen unseres Landes, aber vor allem auch das ethische Fundament der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und meine persönlichen Überzeugungen entgegen.
Keine feste Obergrenze für Flüchtlinge. Wer das Recht hat zu bleiben, soll integriert werden. Und in Richtung CSU wiederholte sie oft Gesagtes. Wer kein Bleiberecht hat, soll konsequent abgeschoben werden. Und die Situation von 2015 wird sich nicht wiederholen. Man konnte den Eindruck gewinnen, Angela Merkel reicht die Hand. Aber die ging eher Richtung Wähler. Sie will die Wähler zurückgewinnen, die zur AfD gegangen sind. Die AfD sitzt mittlerweile in 10 Landesparlamenten. Und in Berlin ist es besonders bunt. 6 Parteien sitzen im Berliner Senat. Und genauso viele könnten es auch 2017 nach der Bundestagswahl werden. Das treibt auch die CSU um.
Die letzten Landtagswahlen haben ja gezeigt, dass es schwieriger geworden ist durch eine tektonische Verschiebung im Parteiensystem. Aber die Bürger wollen auch keine Republik der Beliebigkeit. Koalitionen, jeder mit jedem, das kann nicht die Zukunft sein.
Sagt Andrea Scheuer, Generalsekretär der CSU Richtung SPD. Denn das drohende Szenario für die Union am Horizont der Bundestagswahl heißt Rot-Rot-Grün. Seit der Wahl gestern ist das wohl die künftige Dreierkoalition im Berliner Senat.
Ich finde, das Berliner Wahlergebnis macht Mut auf neue linke Mehrheiten. Und das kann am Ende auch eine Linksregierung führen, wenn sie denn wirklich für einen Kurswechsel steht, um der permanenten Rechtsverschiebung, die wir aktuell haben, etwas entgegenzusetzen.
Sagt Katja Kipping, die Chefin der Linkspartei, mit Blick auf die Bundestagswahl 2017. SPD und Grüne äußerten sich da schon deutlich zurückhaltender. Aber in einem sind sich alle einig. 6 Parteien in einem Parlament machen das Regieren nicht gerade leichter.
Unterm Strich sind riesige Gegensätze deutlich geworden bei der Wahl in Berlin. Die AfD zum Beispiel hat in Blankenfelde ziemlich abgeräumt im Norden von Pankow. 37,2% lautet dort das Ergebnis. Kein Versprecher, 37,2% in einem Wahllokal. In dem Wahlkreis im Süden von Kreuzberg dagegen bekommt die AfD 0,0%. Und auch bei anderen Parteien sind die Resultate sehr buntscheckig. Was also lehrt uns dieses Wahlergebnis, womöglich sogar für den Bundestag? Hier ist die Meinung von Marita Knipper.
Die Große Koalition wurde abgewählt. Keine Überraschung, die Konstellation Rot-Rot-Grün war eingepreist. Muss aber erst noch besiegelt werden. Und 24 Stunden danach diskutieren alle die naheliegende Frage, ist Rot-Rot-Grün eine Blaupause für die Bundestagswahl 2017 und danach? Linken-Parteichef Bernd Rixinger sagt, für Rot-Rot-Grün ist es viel zu früh. Er meint natürlich, um aktiv damit zu werben und vielleicht an der Tür des SPD-Parteichefs Sigmar Gabriel zu kratzen. Das Problem ist eher ein anderes. Berlin ist ein Unikat. Gespalten in der Wählergunst in Ost und West, kurz so speziell. Dieses Wählervolk lässt in seinem Wahlverhalten keine Vergleiche mit anderen Bundesländern oder Stadtstaaten zu. Die Themen, die hier zu verhandeln sind, beweisen es auch. Keine Stadt in Deutschland hat eine solch schlecht geführte Verwaltung in den Bürgerämtern. Nirgendwo hat man solche Schwierigkeiten erlebt bei der Eingliederung der Flüchtlinge, so viel ungelöste Probleme im sozialen Sektor. Das waren die Themen, die den Oppositionsparteien zu vergleichsweise soliden Erfolgen verholfen haben. Doch wo findet sich die Blaupause für eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene? Wenn es auch noch 2017 oder 2018 darum geht, zu entscheiden, ob die Bundeswehr Auslandseinsätze in Krisengebieten leisten soll, wie geht es weiter im Freihandel und tatsächlich heute SPD-Delegiertenrät, lasst euch beim CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada nicht von eurem Parteivorsitzenden Gabriel über den Tisch ziehen. Die Position der Bundeslinken ist ja noch nicht einmal geschlossen, ob man wirklich in ein Regierungslager wechseln sollte. Moderate Vertreter wie Fraktionschef Dietmar Bartsch sagen ja, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wirbt auch dafür, mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD auszuloten und gemeinsam zu verteidigen. Wenn andererseits die oft radikale Sarah Wagenknecht der NATO-Kriegstreiberei vorwirft, geht man in der SPD auf Distanz. Und auch die Grüne Allianz der Berliner, der es gelungen ist, alle internen Fäden im Wahlkampf beizulegen, muss sich bewähren. Grünen-Parteichef Cem Özdemir ist offen für Rot-Rot-Grün. Aber da könnte es ja auch noch andere Möglichkeiten für ein Mitregieren im Bund geben, zum Beispiel mit der Union. Fazit: Noch ist alles möglich, aber nur dann, wenn die linke Spitze lernt, statt Bedingungen zu stellen, sich anderen sinnvollen Positionen anzuschließen, etwa in der Finanz- und in der Außenpolitik. Grüne haben es auch gelernt, rational und nicht ideologisch zu entscheiden.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Marita Knipper. Auch in Russland ist gestern ein neues Parlament gewählt worden. Bisschen andere Art der Wahl natürlich. Es gibt einige Berichte über Manipulationen in den Wahllokalen und Kreml-kritische Kräfte hatten kaum faire Chancen. Dementsprechend klar ist das Ergebnis. Es stärkt Präsident Putin massiv. Seine Partei hat im Endeffekt eine Dreiviertelmehrheit in der Duma. Deswegen spricht Putin heute von einem so wörtlich sehr guten Resultat. Aus Moskau, Hermann Krause.
Obwohl geeintes Russland aufgrund zahlreicher Korruptionsskandale im Volk eher unbeliebt ist, konnte die Partei ein sensationelles Wahlergebnis einfahren. Wladimir Putin führt das gute Abschneiden zurück auf den angeblichen Druck von außen, auf Drohungen, Sanktionen und auf Versuche, die innenpolitische Lage zu destabilisieren, wie er sagte. Putin weiter. Der Ausgang der Wahlen ist gut, aber es ist nur so etwas wie ein Vertrauensvorschuss vom Volk gegeben. Das Ergebnis stärkt vor allen Dingen ihn, Premierminister Dmitri Medvedev, den Chef von Geeintes Russland. Politische Beobachter sahen seine Tage als Ministerpräsident bereits gezählt. Seit gestern aber steht er als der glänzende Sieger da. Ich möchte mich bei all den Bürgern bedanken, die zu den Wahllokalen gingen und ihre Meinung äußerten. So konnte Geeintes Russland bei dieser Wahl 105 Stimmen mehr auf sich verbuchen als bei der letzten Duma-Wahl, was aber auch mit dem neu eingeführten Wahlsystem zusammenhängt. Die Ergebnisse aber wurden nicht, wie in Deutschland zum Beispiel, gegeneinander aufgerechnet, sondern getrennt ausgezählt. Dadurch entfielen auf Geeintes Russland fast alle Direktmandate und Listenplätze. Mit dem Ergebnis, dass die Kreml-Partei über eine Dreiviertelmehrheit verfügt. Kein einziger oppositioneller Kandidat hat es ins Parlament geschafft. Dazu Lev Schlossberg, der für Jabloko kandidierte. Ich vertrete nach wie vor die Ansicht, dass wir in Russland Millionen demokratisch gesinnte Menschen haben. Aber die meisten glauben weder an die Regierung noch an die Duma. Wir Oppositionelle aber haben ihnen nichts bieten können. Dafür entschuldige ich mich. Das ist eine harte Erkenntnis. An zweiter Stelle liegen die Kommunisten. Sie erhalten in der Duma 42 Sitze. Parteichef Suganow kündigte noch in der Nacht an, das Ergebnis anzufechten. In vielen Regionen Russlands habe man den Kommunisten Stimmen gestohlen und falsch ausgezählt. 39 Sitze erhält der Rechtsaußen Wladimir Zhirinowski mit seiner liberaldemokratischen Partei. In diesem Wahlkampf haben wir viel geleistet. Geeintes Russland hingegen hat die Mechanismen des Staates eingesetzt. Das Ergebnis hat die Partei allein dem Staat zu verdanken. Damit meint Zhirinowski, dass die Armee, die Polizei, die staatlichen Betriebe und auch die Beamten für geeintes Russland stimmen mussten. Ebenso viele Betriebe, die Staatsaufträge erhalten. Hinzu kommt, dass es auch diesmal Fälschungen gab. Diese hätten nach Auskunft der Wahlleiterin Ella Pamphilova aber nicht das Ausmaß, dass die Wahl dadurch ungültig wäre. Auch die OSZE meldete Bedenken an, konstatierte allerdings, dass es bei dieser Wahl diesmal transparenter zugegangen sei.
Bericht von Hermann Krause aus Moskau. Was passiert da seit dem Wochenende in New York und New Jersey? Bombenanschläge und Anschlagsversuche beunruhigen Polizei und Bevölkerung. Bisher hieß es ja, es gebe keinen terroristischen Hintergrund, aber inzwischen ist der Ermittlungsstand ein deutlich anderer. Der Hauptverdächtige, das ist die neue Nachricht, namentlich bekannt und soeben festgenommen worden. Georg Schwarte, wer ist der Mann?
Der Mann ist ein 28-jähriger gebürtiger Afghaner. Ahmed Khan Rahami heißt er. Er wurde seit heute Morgen landesweit gesucht. Es gab über Twitter, über die sozialen Medien, in den Fernsehsendern sein Foto, seinen Namen, seine Identität. Das FBI hatte ihn offenbar identifiziert auf Überwachungsvideos von zwei Tatorten in New York. An dem einen Tatort detonierte der Sprengsatz ja nicht. Und auf diesem Sprengsatz war offenbar auch ein Fingerabdruck von ihm, der zu ihm und zu seinem Namen führte. Eben gerade sehen wir Bilder im amerikanischen Fernsehen, wie er auf einer Trage liegend in eine Ambulanz geschoben wird. Er hat Schusswunden erhalten. Offenbar, es gab einen Schusswechsel mit der Polizei in Linden, New Jersey. Man hatte ihn dort schlafend offenbar in einem Flur vor einer Bar entdeckt. Er versuchte zu fliehen, hat auf Polizisten geschossen. Ein Polizist erlitt einen Schuss in eine kugelsichere Weste, ein zweiter einen Handdurchschuss. Also auch ein verletzter Polizist, aber der Mann jetzt in Gewahrsam, in Handschellen, gerade weggebracht in der Ambulanz. Die Sicherheitsbehörden werden gleich noch eine Pressekonferenz geben. In der Nacht hatte es auch eine weitere Festnahme gegeben in Brooklyn. Offenbar 5 Menschen in einem PKW, die werden zur Stunde noch verhört. Und auch deren Informationen, deren erste Informationen hatten offenbar auf diesen Mann und nach New Jersey, nach Elizabeth geführt, wo ja in der Nacht 5 Bomben gefunden wurden. Eine davon detonierte bei der Entschärfung.
Ist denn erkennbar, ob der 28-Jährige ein Einzeltäter war oder Hintermänner hatte?
Das Wort von der Terrorzelle macht hier seit heute Morgen die Runde, auch wenn der New Yorker Bürgermeister sehr zurückhaltend ist. Er hat dann nochmal gesagt, wir brauchen erst alle Fakten, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber man geht davon aus, dass alle Anschläge, also die beiden in New Jersey, wo Bomben gefunden wurden oder detonierten, und der Anschlag in New York im Zusammenhang stehen. Und die Ermittler gehen offenbar auch davon aus, dass es weitere Verdächtige geben wird und geben muss. Denn das war relativ professionell, was da passierte bei diesen Anschlägen. Sie suchen weiter. Man legt sich jetzt nicht zur Ruhe und sagt, wir haben den Mann und alles ist gut. Das FBI ist alarmiert. Landesweit wird weiter gesucht und speziell hier in New York und New Jersey die Sicherheitsvorkehrungen immens.
Sie haben schon formuliert, die Sprache war sehr zurückhaltend seitens der US-amerikanischen Behörden, ob das nun ein Terroranschlag gewesen ist oder nicht. Haben Sie dafür eine Erklärung? Das ist ja sonst anders.
Der New Yorker Bürgermeister wollte ganz erkennbar nicht, dass Panik ausbricht hier in der Stadt, obwohl die New Yorker eigentlich ganz stur sind und sehr stoisch und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Trotzdem, er wollte zurückhaltend sein. Der Governor des Staates New York war da etwas anders, Andrew Cuomo, der war der Erste, der von Terrorismus sprach. Heute Morgen gleich wieder, er sagte, was ist das anderes als Terrorismus, wenn ich eine solche Bombe, einen Schnellkochtopf gefüllt mit Metallsplittern in eine belebte Straße platziere und hoffe, möglichst viele Menschen in den Tod zu reißen. Das ist Terror. Nach der Fahndung und jetzt Festnahme des gebürtigen Afghanen sagt Andrew Cuomo, es gibt möglicherweise doch Hinweise auf internationalen Terrorismus. Aber zur Stunde Zurückhaltung. Der amerikanische Präsident hat sich eben hier aus New York zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, was wollen solche Extremisten und Terroristen? Sie wollen Angst verbreiten und er hat appelliert an die Amerikaner, lasst euch nicht anstecken, seid nicht furchtsam.
Nicht nur Barack Obama, auch viele andere Staats- und Regierungschefs sind im Moment in New York. Was bedeutet all dies für die Sicherheitslage dort?
Die Stadt ist eine Festung. Ich habe noch nie so viele Polizei hier auf den Straßen in New York erlebt und gesehen. Der Bürgermeister hat es angekündigt, es wird so viel Polizei geben wie nie zuvor. 140 Regierungs- und Staatschefs sind in New York oder auf dem Weg nach New York. Ich habe es erwähnt, der amerikanische Präsident schon hier. Das ist ein Albtraum-Szenario für die Sicherheitsbehörden sowieso. Aber nach den Anschlägen und vor diesem Hintergrund von akuten Terrorbedrohungen ist die Sicherheitslage hier in New York eine deutlich angespanntere. Die Nationalgarde ist hier nach New York geschickt worden, 1000 zusätzliche Beamte sichern Bahnhöfe, Flughäfen, die U-Bahn-Stationen. Es soll auch nach außen hin der Eindruck entstehen, diese Stadt ist sicher, wir sind vorbereitet. Wie gesagt, New York im Augenblick doch eine Art Festung.
Georg Schwarte war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. In Syrien gilt eigentlich eine Feuerpause zwischen dem Regime und Rebellen, aber dieser Waffenstillstand war von Anfang an brüchig. Seit heute ist die Lage noch schlimmer. Es gab nämlich wieder Luftangriffe auf einen Stadtteil von Aleppo und auch in der Provinz Homs sind Menschen getötet worden. Und die syrische Armee hat die Feuerpause vor wenigen Stunden offiziell aufgekündigt. Björn Blaschke.
Für ein Scheitern der Feuerpause verantwortlich gemacht werden die sogenannten bewaffneten Gruppen, also die Gegner der Führung in Damaskus. Sie hätten das Abkommen zur Waffenruhe, ausgehandelt von den USA und Russland, unterwandert. Die Statistiken, die zuvor veröffentlicht wurden, klangen ohnehin, als wäre in Syrien nie eine Waffenruhe in Kraft getreten. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana erklärte, die bewaffnete Opposition habe die Feuerpause allein gestern 32 Mal gebrochen. Gegner von Präsident Bashar al-Assad sagen, dessen Einheiten hätten in den zurückliegenden 7 Tagen insgesamt 254 Mal gegen die Waffenruhe verstoßen. Nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind 92 Menschen während der gesamten Feuerpause getötet worden. Nicht eingerechnet sind in diese Zahlen Kämpfer des selbsternannten Islamischen Staates oder der ehemaligen Nusra-Front. Auch die syrischen Soldaten, die am Wochenende durch ein angeblich versehentliches Bombardement der von den USA geführten Anti-IS-Koalition starben, tauchen nicht in den Statistiken auf. Angesichts der vielen Toten hatten Vertreter der Opposition schon vor dem nun von der syrischen Armee offiziell erklärten Ende der Waffenruhe gesagt, dass die Feuerpause kurz vor dem Aus wäre. Hisham Marwe vom syrischen Nationalrat beim arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Die Waffenruhe wackelt, wenn sie nicht schon am Rande des Zusammenbruchs ist. Das Wichtigste sind dabei die Unstimmigkeiten zwischen Russland und den USA. Sie führen zum Zusammenbruch der Waffenruhe. Dabei hatte die Waffenruhe in den ersten Tagen gegriffen. Dann jedoch waren die Kämpfe in einigen Orten wieder aufgeflammt. Es gab mehrere Luftangriffe auf Rebellenstellungen. Auch Zivilisten wurden am Wochenende wieder zu Zielen von Angriffen in Aleppo. Kämpfe einerseits, andererseits wurde eine andere russisch-amerikanische Vereinbarung nicht umgesetzt. Während der Feuerpause sollten Hilfskonvois die gut 500.000 Menschen versorgen, die in ganz Syrien mit Belagerungsringen eingekreist sind. UN-LKW steckten tagelang an der türkisch-syrischen Grenze fest. Nun müssen sie möglicherweise unverrichteter Dinge zurückkehren. Den Vereinten Nationen zufolge hat die syrische Regierung während der Feuerpause weder Sicherheitsgarantien gegeben noch Genehmigungen für eine Weiterreise erteilt. Die Führung in Damaskus hingegen sagt, die Straße, die Aleppo mit der Außenwelt verbindet, sei zu keiner Zeit zur entmilitarisierten Zone geworden. Immerhin, nach langem Warten sollen jetzt notleidende Menschen in einigen kleineren syrischen Rebellengebieten Hilfe von außen erhalten. Lastwagen mit Hilfsgütern haben sich auf den Weg zu drei belagerten Ortschaften gemacht.
65 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht, 10% mehr als letztes Jahr. Das hat neulich das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen festgestellt. Also mindestens das ein Anlass für einen weiteren Flüchtlingsgipfel, auf dem Staats- und Regierungschefs dieses Thema heute in New York behandeln. Von dort Kai Clement.
Can we have order at the edges of the General Assembly, please?
Ruhe bitte. UN-Generalversammlungspräsident Peter Thomson braucht mehrere Anläufe, bevor er im großen Saal der Vereinten Nationen den allerersten Flüchtlingsgipfel dieser Art überhaupt beginnen kann. Einen Durchbruch nennt ihn UN-Generalsekretär Ban Ki-moon.
Today's summit represents a breakthrough in our collective efforts to address the challenges of human mobility.
Schon einen Monat vorher stand dessen Ergebnis fest. Bereits da hatten sich die 193 Mitgliedsländer auf die sogenannte New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten geeinigt. Jetzt haben sie ihr per Akklamation zugestimmt.
It is so decided.
Auf insgesamt 25 eng bedruckten Seiten verspricht die Erklärung viel, sagt aber nichts fest zu. Es geht um den Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und kriminelle Schlepper, um den Schutz der Menschenrechte von Migranten und Flüchtlingen und ganz besonders der Kinder darunter. Es geht darum, Leben zu retten, Ausbildung zu ermöglichen und humanitäre Hilfe besser zu finanzieren. All das ist aber nicht mit verbindlichen, überprüfbaren Zahlen verbunden, etwa bestimmten Summen oder Umsiedlungsquoten. Hilfsorganisationen wie Amnesty International sprachen deshalb schon vor dem Gipfel von einer verpassten Gelegenheit. Auch der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller, Kanzlerin Merkel ist nicht nach New York gekommen, ist nicht zufrieden.
Auf UN-Ebene kommt es häufig zu Kompromissen. Ich bin nicht sehr zufrieden mit dem, was vorliegt an Texten. Das sind Formelkompromisse. Was wir brauchen, sind konkrete Taten, Beschlüsse.
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Raad al-Hussein, warnt nun, angesichts verzweifelter, oft ihr Leben riskierender Flüchtlinge, dürfe sich der Gipfel nicht in Wohlfühlinterviews und einem so weitermachen wie bisher erschöpfen.
There is no cause for,
es gibt hier keinen Anlass für Behaglichkeit. Die bittere Wahrheit ist, dieser Gipfel wurde einberufen, weil wir weitgehend versagt haben.
We have been largely failing.
Der Hochkommissar beklagt eine um sich greifende Fremdenfeindlichkeit, auch unter den anwesenden Ländern. Sie aber würden dem Urteil der Menschheit nicht entgehen.
You may soon walk away from this hall, but not from the broader judgment of we the people.
Morgen folgt ein weiterer Flüchtlingsgipfel, zu dem die USA eingeladen haben. Deutschland ist Mitgastgeber und wird von Außenminister Steinmeier vertreten.
Zurück nach Deutschland im Echo des Tages. Wie lange wird die gelbe Kaffeekanne im Roten Kreis noch zu sehen sein? Womöglich verschwinden bald die Supermärkte von Kaisers Tengelmann aus deutschen Städten. Die Kette schreibt massiv Verluste. Besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen fürchten deshalb, dass in dieser Woche das Aus verkündet wird für ihre Jobs. Vor den Kulissen sind Mitarbeiterproteste angekündigt. Dahinter wird verhandelt über Kaisers Tengelmann. Jörg Marksteiner.
Am Wochenende wurde bereits eine Liste bekannt, welche Standorte geschlossen werden sollen. Vor allem Nordrhein-Westfalen würde demnach hart getroffen. Dort sollen 64 Supermärkte, das heißt jede zweite Filiale, vor dem Ausstehen. Allein das könnte 3.000 der aktuell 4.000 Stellen in NRW kosten, heißt es. Schließungen seien aber auch in den anderen beiden Schwerpunktregionen von Kaiserstengelmann geplant, in Berlin und Bayern. Geht es nach der Gewerkschaft Verdi, soll es soweit aber nicht kommen. Sie bemüht sich intensiv um eine Art Krisengipfel noch in dieser Woche, sagte heute Sprecherin Eva Völpel.
Wir als Verdi arbeiten mit Nachdruck daran, alle beteiligten Akteure an einen Tisch zu bekommen und eine Lösung im Sinne der Beschäftigten zu finden. Und das heißt, die Arbeitsplätze zu erhalten.
Für die Mitarbeiter ist solch ein Last-Minute-Spitzengespräch wohl die letzte Hoffnung. Sie hoffen darauf, dass der rettende Verkauf an die Edeka-Gruppe doch noch zustande kommt. Doch dafür müssten die Konkurrenten Rewe, Norma und Markant überzeugt werden, ihre Klagen gegen die Ministererlaubnis zurückzuziehen, mit der Bundeswirtschaftsminister Gabriel den Verkauf an Edeka erlaubt hatte. Nur dann wären die Jobs in den Supermärkten, wie vom Minister als Auflage verordnet, für 5 bis 7 Jahre gesichert. Doch im Moment ist nicht einmal klar, ob es überhaupt einen Krisengipfel geben wird. Klar ist nur, die Zeit drängt. Wohl nicht ganz zufällig wurde am Wochenende auch ein Brandbrief der Tengelmann-Geschäftsführung öffentlich, in dem sie anhaltend hohe Verluste beklagt und dass viele Verwaltungsmitarbeiter bereits zur Konkurrenz abwandern. Schon im Juli hatte Tengelmann-Chef Haupt gewarnt, dass er nicht ewig warten könne.
Wir schrumpfen auch, das ist ja das Drama. Wir verlieren Mitarbeiter jeden Tag. Wir verlieren Läden, weil die Mietverträge nicht verlängert werden können.
Dass Firmeninhaber Karl-Erevan Haupt deshalb jetzt, fast genau 2 Jahre nach dem angekündigten, aber eben bis heute blockierten Verkauf seiner Supermarktkette an Edeka nun langsam die Geduld verliert, das ist für Handelswissenschaftler Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein keine Überraschung.
Da geht es einfach darum, nicht die anderen Unternehmensteile der Tengelmann-Gruppe, dazu zählt ja Obi und Kiek, zu gefährden.
Klar ist aber auch, Plan B würde wohl bedeuten, dass es zu sehr vielen betriebsbedingten Kündigungen kommt.
So, jetzt kommt Zug in die Sendung. Interrail in Europa ist Trumpf für Bahnfahrer. Für kleines Geld können Kunden quer durch den Kontinent fahren. Zurzeit nutzen rund 170.000 Menschen das Angebot. Vor allem junge Leute sind das. Das können in Zukunft mehr sein, denn es gibt eine Initiative für ein kostenfreies Interrail-Ticket. Vorsicht an der Bahnsteigkante, hier kommen Informationen von Andreas Meyer-Feist.
Interrail erfand vor 44 Jahren das Reisen neu. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, CSU, will, dass Interrail Europa neu erfindet. Und sogar ein Europa, das uns den Brexit vergessen lässt, den Ärger mit der Türkei und vieles andere. Denn Interrail umfasst 30 Staaten, nicht nur das künftige Europa der 27.
Wie wäre es denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen, der 18 Jahre wird, ein Interrail-Ticket schenken von der Europäischen Union aus, damit er dieses Europa im Alltag für 3 Wochen erleben darf.
Inklusive Türkei und Brexit Großbritannien noch jedenfalls. Ob die 18-Jährigen dort dann auch in den Genuss des Geschenks kommen, ist völlig offen. Weber geht es ums Prinzip. Wer hier unterwegs ist, erlebt auch die europäischen Probleme, braucht Selbstständigkeit und Eigeninitiative und erlebt sie mit Gleichaltrigen. Wer in Europa unterwegs ist, wird sich auch als Erwachsener mehr für Europa einsetzen und vor allem erleben, was Grenzen und Grenzenlosigkeit wirklich bedeuten. Zustimmung aus vielen Fraktionen des Parlaments, aber auch Bedenken. Gianni Pittella, Fraktionschef der Sozialdemokraten, sagt, zuerst Jobs, dann Reisen. Es dürfe nicht darum gehen, die EU in ein Reisebüro zu verwandeln. Das alles sei nicht die Top-Priorität der EU. Aber die EU-Kommission hat schon Gesprächsbereitschaft signalisiert. Auch die Kosten wurden durchgerechnet. Fast 5,5 Millionen EU-Bürger wurden im vergangenen Jahr 18. Würde auch nur die Hälfte das Ticket nehmen, müssten rund 1 Milliarde Euro locker gemacht werden. Am Ende hängen die Kosten von der Vertragsgestaltung mit den Bahngesellschaften und den Mitgliedstaaten ab. Machen die Bahnen einen Sonderpreis, weil es ja auch Werbung für die Schiene ist, könnten die Kosten begrenzt werden. Und mit dem Geschäft würden auch die Steuereinnahmen steigen, heißt es in Brüssel. Problem, das Ticket ist nicht alles. Wo übernachten? Die Schlüsselfrage vieler Interrailer.
Wir haben jetzt manchmal so 9 Tage am Stück nur gecampt. So ein weiches Bett ist dann schon was anderes als so eine Isomatte.
Das ist einfach nur der pure Albtraum gewesen.
An Gutscheine für billige Hostels ist nicht gedacht. Aber auf die diplomatischen Vertretungen könnte mehr Arbeit zukommen. Ist das Geld weg und der Personalausweis gestohlen, müssen Heimführungen organisiert werden. Eines dürfte aber schon jetzt klar sein, die EU wird kein Jugendreisebüro mit All-Inclusive-Leistungen.
Soweit das Echo des Tages am heutigen Montag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.